Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Handlungsfrei-Podcast. Mein heutiger Gast heißt Fanny und die Fanny darf ich jetzt einmal vorstellen.
Ja, Eva, ich freue mich total, dass ich mit labern kann mit dir eine Runde. Ich bin 30 Jahre alt und wir waren ja zusammen auf der Schule. Ich will dir da gar nicht vorweggreifen. Studiert habe ich Germanistik und Romanistik und bin momentan in Elternzeit und lebe in der schönen Pfalz.
Ja, genau. Fanny hat schon angedeutet, wir kennen uns aus der Schule. Wir haben zusammen Abi gemacht mit auch der Mona, die ja auch schon mal Gast in meinem Podcast war. Also es ist so ein Kreis, ne? Wir waren ja auch ganz gut befreundet, so zu, ja, wir drei eigentlich auch in der Zeit. Haben uns dann danach irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, glaube ich. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass du dich auf meinen Aufruf gemeldet hast und gerne Gast sein wolltest in meinem Podcast, weil das auch immer schön ist, sich dann nochmal wiederzuhören und über so ein Thema zu quatschen. Und das Thema, das wir uns überlegt haben, also es war tatsächlich so, dass wir drei Themen hatten und dann überlegt haben, welches wir nehmen. Und Fanny sagt dann einfach so, ja, los doch einfach aus, mach Zettelchen und zieh eins. Und das, was dabei rauskommt, das wird unser Thema. Und das, was ich dann gezogen habe, ist das Thema Filme und auch Serien so ein bisschen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir durch Corona alle mehr zu Hause sitzen als sonst. Und ich glaube, bei den meisten Leuten hat so der Konsum an Filmen, Serien und diversen anderen Medien sehr stark zugenommen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, bei mir auch definitiv. Und ja, das finde ich jetzt irgendwie auch einen ganz passenden Zeitpunkt für dieses Thema, weil man vielleicht dann auch den einen oder anderen Tipp auch nochmal mitnehmen kann. Mona und ich hatten ja über Podcasts gesprochen und jetzt geht es eben nochmal um andere Medien, wo dann vielleicht auch der eine oder andere sagt, okay, das gucke ich mir jetzt auch mal an, weil wir drüber gesprochen haben.
Ach, meinst du, unsere Meinung wiegt so stark?
Ja, bestimmt. Wir sind super wichtig. Ja. Also bei den Podcasts hatte ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal, dass mir dann Bekannte gesagt haben, so ja, ich habe da jetzt auch mal reingehört und habe irgendwie von vielen neuen Podcasts gehört, die ich vorher noch nicht kannte. Also wer weiß, vielleicht haben wir jetzt heute auch nochmal einen Einfluss.
Wir werden nur pädagogisch wertvolle Tipps geben.
Ja, genau. Ja, ich hatte dir ja auch am Anfang schon gesagt, als wir auf das Thema gekommen sind, dass ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung habe von Filmen und Serien. Und ich stelle das immer wieder fest, so mit anderen Leuten, dass ich ganz viele Filme, die für viele so Klassiker sind, gar nicht kenne. Also ich weiß dann meistens ungefähr, was das jetzt für ein Film ist, aber ich habe ihn halt nicht gesehen. Also gerade so diese großen Hollywood-Blockbuster, das war irgendwie nie so meins und habe dann auch vieles nie nachgeholt, obwohl alle immer sagen, den muss man kennen und so. Also ich bin da so ein bisschen raus, glaube ich. Wie sieht das bei dir aus?
Ich muss gestehen, ich bin so eine, die sagt, was, den hast du nicht gesehen? Ich wirklich eine Zeit lang zumindest ganz, ganz viel Filme gesehen habe und es hat bei mir jetzt auch nachgelassen, ne, auch durch die fehlende Zeit jetzt, aber ja, auf der anderen Seite, ich bin auch immer noch dabei, Sachen aufzuarbeiten. Mir sind sehr viele Filme gerade aus den 2000ern so in guter Erinnerung geblieben. ZDF Montagskino, falls du dich daran erinnerst. 22 Uhr, da kamen eigentlich immer echt gute Filme. Was ich mir jetzt über die Streamingdienste auch so nach und nach noch gönne. Aber die ganz großen Hollywood-Sachen, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Avatar, habe ich nie gesehen. Ne? Schande. Aber
ja, also bei mir ist das dann irgendwie oft so, dass mich das dann aber auch überhaupt nicht reizt. Also ich kann zum Beispiel auch so mit diesen Superhelden-Sachen und so, kann ich halt irgendwie einfach nichts anfangen. Und viele sagen dann so, nee, aber das muss man mal gesehen haben. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber warum soll ich mich jetzt hier 2 Stunden hinsetzen und mir einen Film angucken, bei dem mich schon die Grundstory nicht interessiert? Also ich weiß auch nicht, wie viel einem das dann bringt, nur dass man da irgendwie mitreden kann. Und wahrscheinlich würde ich eh die Hälfte sofort wieder vergessen. Deshalb habe ich dann auch vieles einfach dann doch nie nachgeholt. Und ich habe halt jetzt auch so eine Liste, wo ich mir immer Filme notiere, die von denen ich irgendwie mal höre, wo ich denke, es könnte ganz spannend sein. Aber ich habe jetzt auch nur einen Netflix-Account, also keinen anderen Streaming-Dienst, weil ich irgendwie es auch nicht einsehe, dafür dann so viel auszugeben. So. Ja. Und ich, auch so unübersichtlich, ne, wenn man dann auf so vielen Plattformen ist und vieles von dem, was auf meiner Liste steht, gibt's halt nicht auf Netflix. Und dann werde ich es wahrscheinlich erstmal nicht sehen.
Ist meine Erfahrung genauso. Also gerade irgendwie die älteren Klassiker in Anführungszeichen ist schwierig bei Netflix. Es gibt ein paar bei Amazon Prime übrigens, aber da muss man auch, also in Anführungszeichen, über seinen Schatten springen, viele Filme, dann gibst du halt mal 3 Euro dafür aus, ne? Aber es kommt auch ich weiß nicht, ob es an der guten, an der richtigen Stelle ankommt. Aber ja, so arbeitet man seine Liste ab. Ich stelle auch fest, dass viele Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, nicht über die üblichen Streaming-Dienste da sind. Gerade Sachen, die vielleicht nicht so bekannt waren oder nicht so viel Geld eingespielt haben. Ne? Da bin ich wiederum froh, dass man auch über die Mediatheken Zugriff hat, jetzt Filme, die auf Arte oder so gelaufen sind. Mhm. Ja, aber es kommt halt auch immer auf die Filme an. Und weil du sagst, dieses Überangebot, ne? Wir haben uns ja früher in unserer Jugend einfach das Fernsehprogramm genommen und geguckt, was gut bewertet war. Und ja. Bei mir ist es auch so, wenn ich nach Filmen schaue, ich schlage irgendwie einen Wikipedia-Artikel nach zu einem Schauspieler, den ich mag, und denke mir, hey, den Film hast du noch nicht gesehen. Man kommt dann so vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Ja.
Und die Liste wird immer länger. Aber ich gucke mir eigentlich auch nur Filme an, ob jetzt persönliche Empfehlungen oder nicht, wenn die eine gute Kritik bekommen haben.
Mhm.
So ganz ins kalte Wasser springe ich nicht mit Filmen. Da ist mir auch meine Zeit eigentlich zu wertvoll. Und ich bin auch nicht geduldig genug zu warten, bis er dann gut wird. Weißt du?
Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Büchern, wenn man irgendwie merkt, so nach 50 Seiten ist es einfach nicht das Richtige. Da habe ich mich früher immer durchgequält. Mittlerweile denke ich mir aber auch, nee, warum? Also ich glaube nicht, dass mich das plötzlich so sehr noch packt. Und bei Filmen ist es natürlich noch mehr so, dass man halt wahrscheinlich relativ schnell ein Gespür dafür bekommt, ob das jetzt was ist, was einen interessiert oder nicht.
Ja, und die Leute, von denen du die Filmtipps kriegst, ne? Also ich habe einen Arbeitskollegen, der weiß, ich kann mich sehr gut austauschen, was Filme angeht, und auch mit meiner Schwester. Und ich habe auch noch so einen Filmfreund, Grüße gehen raus an Benno, mit dem habe ich mich ganz oft zum Filmegucken getroffen, als ich jünger war. Und da weiß man auch, das wird dem anderen gefallen.
Ja.
Ich finde es auch schwierig momentan, ne, in der Partnerschaft hat ja auch so seine Nachteile, weil wenn du unterschiedliche Filmgeschmäcker hast, dann ist abends echt die große Frage, wer geht hier den großen Kompromiss ein, ne?
Ist es bei euch so schwierig tatsächlich?
Ach, es geht dahingehend, weil ich mir auch mal Actionfilme und Thriller angucke, wo man nicht ganz so viel Intellekt braucht, aber... Nee. Ich schaue halt auch gerne, ne, so Arthouse-Filme in Anführungszeichen an,
ja,
oder Dramen, die dann vielleicht eher, was die Dialoge angeht oder die ästhetische Ausstattung glänzen. Sowas gucke ich mir dann gerne an und da hat halt Jörg überhaupt keinen Bock drauf. Ne?
Mhm.
Das finde ich immer ein bisschen schwer. Und dann gucke ich das für mich alleine, während die Kleine schläft oder so in Etappen. Ja. Aber man findet schon immer einen Mittelweg. Auch gerade was Serien angeht, finde ich es tatsächlich mitunter einfacher, einen Konsens zu finden.
Hm.
Warum auch immer.
Ja, weil ich glaube, so ein Film, wenn es halt nur so 1,5-2 Stunden sind, dann konzentriert der sich natürlich sehr auf so eine Story und eine Art von, ja, Story irgendwie auch. Das heißt, wenn du sagst, okay, es ist jetzt ein Actionfilm, dann ist es halt ein Actionfilm für 1,5 Stunden. Aber eine Serie kann natürlich viel mehr Zeit sich nehmen, um auch verschiedene Handlungsstränge und so halt zu entwickeln. Und dann ist es halt mal ein bisschen actionlastiger und mal kommt dann da vielleicht das Drama auch noch rein oder so. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das tatsächlich leichter ist.
Obwohl ich auch bei Serien, Eva, ich muss es gestehen, vielleicht geht es dir auch so, das, was so gehypt wurde, Breaking Bad oder The Walking Dead, habe ich nicht gesehen. Also ich konnte nicht ran. Ich habe mir die Zeit genommen, damit anzufangen. Mhm. Und es hat mich nicht gepackt. Ja, und ich habe es nicht weiterverfolgt. Asche auf mein Haupt, ne?
Ja, also bei mir geht es tatsächlich mit Serien noch stärker so als mit Filmen, dass diese ganzen gehypten Sachen, dass ich die zum Großteil nicht kenne. Also Breaking Bad habe ich ein paar Folgen gesehen, weil ein Ex-Freund, mit dem ich auch mal zusammen gewohnt habe, das eine Zeit lang geguckt hat. Und dann habe ich halt immer so ein bisschen mitgeguckt.
Hat
auch nicht so richtig gepackt, konnte ich mir aber ganz gut angucken. Walking Dead ist einfach sowas, wo ich sage so, nee, also sorry, Zombie-Geschichten, das interessiert mich einfach nicht. Also das ist einfach so vom Thema her gar nicht meins. Ganz krass geht's mir auch so mit Game of Thrones. Das haben halt gefühlt irgendwie alle meine Freunde gesehen. Und auch auf der Arbeit hatte ich dann auch oft so Situationen, wo man dann irgendwie mit Kollegen zusammensaß und die sich dann drüber unterhalten haben. Und das habe ich auch 1-2 Mal versucht, aber es hat mich auch einfach überhaupt nicht gepackt. Also schon dieses Setting spricht mich irgendwie überhaupt nicht an. Und da habe ich dann auch gesagt, naja gut, okay, dann ist das jetzt eben so. Man muss ja nicht alles gesehen haben.
Ja.
Ja, und dann, ja, was gab es noch so an Serien in den letzten Jahren, wo irgendwie alle drüber geredet haben?
Ach, du, ich wüsste jetzt auch nicht. Also das waren schon die Klassiker, vielleicht Sons of Anarchy, obwohl ich da auch gar nichts keine Anknüpfung hatte. Bei Game of Thrones muss ich ja sagen, da ging es mir am Anfang wie dir, das hat auch damals mein Ex-Freund geguckt und immer wenn ich das so mit einem halben Auge mitgesehen habe, dachte ich, oh, was zum Teufel, ja, ne? Wie du gesagt hast, Setting, irgendwie mittelalterlich, irgendwie Fantasy. Und 2 Jahre später habe ich es dann auch ganz alleine für mich geguckt drauf hängen geblieben.
Habe ich schon von mehreren Leuten gehört, dass gerade Game of Thrones sowas ist, wo man dann irgendwie dem dann doch mal eine Chance gegeben hat und dann war es irgendwie doch ganz cool. Aber ja, weiß ich nicht. Also mich reizt es irgendwie nicht. Aber ich bin auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen so ein Typ, der halt irgendwie aus Prinzip erstmal anti ist gegen den Kram, die alle gucken so, ne? Und sich dann denkt so, ach nee, was ist das denn? Und gerade in Game of Thrones hat ja auch viele Staffeln und es ist ja sehr umfangreich und ich glaube, da muss man dann schon wirklich Lust drauf haben, um zu sagen, okay, das gucken wir jetzt mal komplett an.
Das war tatsächlich auch so ein Punkt, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, warum ich diese Serien nicht mag, die da so gehypt werden. Ich glaube, die sind mir einfach zu lang, zu viele Staffeln. Ich persönlich brauche irgendwo eine abgeschlossene Handlung. Deswegen finde ich auch Miniserien, ne, wo du nur wenige Folgen hast und wenige Staffeln, die auch nicht unbedingt miteinander verbunden sind, finde ich persönlich, kann ich viel besser mitleben. Vielleicht auch, weil es irgendwo näher am Film dran ist.
Ja.
Aber für mich wäre es auch unvorstellbar, jetzt mit sowas wie GZSZ oder so anzufangen. Also, dass es Leute gibt, die das wirklich jeden Abend gucken. Und es gibt immer neue Personen, immer eine neue Handlung. Das kann ich nicht, ne? Ich brauche da irgendwie einen Abschluss.
Ja, vor allem, wenn man das dann halt auch nicht so schnell hintereinander weggucken kann und dann irgendwie sich immer wieder dran erinnern muss, was war denn da jetzt nochmal? Also wenn ich so eine Serie entdecke, wo ich irgendwie denke, naja, das könnte ganz spannend sein und dann sehe ich, es gibt irgendwie schon 8 Staffeln mit jeweils, was weiß ich, 10 Folgen, dann denke ich mir so, nee, damit fange ich jetzt gar nicht erst an.
Absolut.
Ich meine, klar, jetzt im Moment habe ich natürlich mehr Zeit für sowas, aber ich merke dann auch, dass ich mich dann auch nicht so lange so drauf konzentrieren kann. Also mich muss es dann schon wirklich sehr packen, damit ich da irgendwie dann auch richtig dabei bleiben und mir so jedes Detail merken kann.
Ja.
Sonst bin ich da auch irgendwie schnell wieder raus oder ich gucke dann zwischendurch irgendwie nochmal eine Folge von einer anderen Serie und habe dann gar keine Lust, zu der anderen irgendwie zurückzukehren.
Ja.
Also ich bin jetzt nicht so der klassische Typ, der irgendwie an so einem Wochenende eine ganze Staffel durchguckt oder so. Das kommt eigentlich echt selten vor, weil viele Serien ja auch wirklich lange Folgen haben. Ne? Also wenn du dann schon, es gibt ja manche Serien, wo halt jede Folge im Prinzip von der Länge her wirklich ein Film ist, da bist du dann ja auch einfach eine Weile beschäftigt.
Ja, deswegen Miniserien, ich sag's euch.
Ja, kannst du was empfehlen?
Absolut. Also Sinner war eine Sache, ich glaube, die wurde auch bei Netflix zumindest so ein bisschen gepusht, als es neu rauskam. Die erste Staffel war mit Jessica Biel, die zweite war mit einem Kind quasi in der Hauptrolle und die dritte, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie der Schauspieler heißt, aber wieder anderes Setting und eigentlich ist der verbindende Faktor nur der ermittelnde Detective. Und war für mich echt eine Überraschung, weil viele Wendungen, sehr feinfühlig auch, eher Richtung Psychogramm. Das war für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Und Miniserien, Engel in Amerika, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, ist alt,
nee. Ich
glaube. 90er Jahre, habe ich über Arte tatsächlich gesehen, spielt so in der Zeit, in der die AIDS-Epidemie in den USA Thema war, mit großartigen Schauspielern, also ganz hochkarätig besetzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das als Miniserie bezeichnet, Unbelievable, den Tipp hatte ich auch Mona gegeben, die den dankbar aufgenommen hat und auch sehr gut fand. Eine Serie, die sich um Missbrauch dreht und einem Mädchen, dem das widerfahren ist, nicht Glauben geschenkt wird. Ich glaube, auch eine Sache, die relativ oft mitunter passiert.
Ja.
Finde ich auch überraschend, weil ja gerade das, was nicht irgendwie groß gehypt wurde, wo es vielleicht nur eine Staffel gibt, da denkst du dir, ja, das kann ja auch nicht taugen. Und dann findet man so Perlen. Das waren auf jeden Fall für mich so die größeren Überraschungen, weil man auch eine 4 Folgen oder 6 Folgen, das ist überschaubar.
Wenn es dann wirklich gut ist, ist man dann manchmal auch so ein bisschen traurig darüber, dass es halt jetzt nicht mehr gibt. Ne?
Ja, das also stimmt.
Manchmal denke ich mir so, wenn man dann so eine gute Miniserie entdeckt hat, die könnte sich ruhig zu was Umfangreicherem entwickeln.
Ja.
Aber gerade so bei den von Netflix selber produzierten Serien, das ist ja auch häufig noch sehr neu und da kann ja auch durchaus sein, dass dann da auch nochmal was nachkommt, je nachdem, wie die von der Story her so angelegt ist.
Ja. fiebert man ja immer darauf hin, dass dann die Meldung kommt, ah, wir produzieren noch eine Staffel, Gott sei Dank. Bei Afterlife ging es mir zum Beispiel so.
Ja, das habe ich auch angefangen. Da habe ich viel, viel drüber gehört. Ja. Und ich habe so die ersten drei Folgen geguckt. Ich fand es auch ganz gut, aber irgendwie hat es mich dann nicht so richtig gepackt. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht einfach irgendwie ein bisschen durchhalten muss.
Ach, ich glaube, ich habe mich direkt damit angefreundet.
Ja.
Aber, und das ist tatsächlich eine Serie, was ich nicht oft habe, wo ich wirklich geweint habe.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, vielleicht habe ich es auch ein bisschen in so einer Zeit angefangen, wo es irgendwie bei mir nicht so gut ankam. So, weil es ja doch halt sehr so dieser düstere Humor und dann war es wirklich traurig und so. Und das kann ich dann halt auch nicht immer gut ertragen.
Das stimmt, ja.
Also ich glaube, ich hatte mir mehr lustige Momente erhofft und dann irgendwie festgestellt, dass man die, natürlich hat man die lustigen Momente einfach durch diesen Humor, den ich eigentlich auch sehr, sehr mag. Aber irgendwie war es mir dann doch irgendwie zu schwermütig insgesamt. Also ich werde das bestimmt irgendwann nochmal weitergucken. Aber es war jetzt nichts, was mich so sehr gepackt hat, dass ich gesagt habe, okay, das gucke ich jetzt so über ein paar Wochen verteilt am Stück quasi durch.
Hm.
Aber da gibt es ja auch schon drei Staffeln
von. Ja, ich glaube ja. Aber du, da gebe ich dir recht. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich mir überlege, ich hätte das wahrscheinlich nicht alleine gesehen.
Mhm.
Weil du eben sagst, es hat seine traurigen Momente. Ich kannte aber auch Ricky Gervais vorher schon und fand ihn sehr lustig. Aber
ja, ich nehme es auch, ja.
Ne, das stimmt schon, dass man die Erwartungshaltung hat, dass es wahrscheinlich ein bisschen heiterer und lustiger wird. Und dann ist es das ganze Gegenteil.
Ja, ich finde es halt grundsätzlich vom Thema her auch sehr interessant. Aber da muss man sich dann eben schon drauf einlassen, dass einen das auch mal ein bisschen runterziehen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich finde es auch ein interessanter Punkt insgesamt. So was kann man sich halt auch gut alleine angucken und was nicht. Also ich habe auch schon Filme angefangen, die ich dann irgendwie nicht alleine zu Ende gucken wollte, wo ich gesagt habe, so das muss ich irgendwann nochmal gucken, wenn jemand dabei ist.
Okay.
Also zum Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist tatsächlich Black Swan.
Mhm.
Es hat mich irgendwie vom Thema her total interessiert, aber der ist ja schon auch so ein bisschen eklig und verstörend zwischendurch. Und da habe ich mir dann irgendwie gesagt, so nee, da muss irgendwie jemand dabei sein. Und ja, das ist jetzt schon bestimmt 2-3 Jahre her, dass ich den angefangen habe und ich habe ihn bisher immer noch nicht zu Ende gesehen.
Okay, dann musst du das jetzt dringend nachholen während der Corona-Zeit.
Ja.
Ja, so ein Film wär für mich Antichrist, glaube ich, von Lars von Trier.
Ja, genau, das stelle ich mir auch ähnlich vor. Habe ich nie angefangen, aber das war tatsächlich was, wo ich schon drüber gelesen habe und schon dachte, das kann ich mir bestimmt nicht alleine angucken.
Da brauchst du auch jemanden, also das ist wirklich verstörend und da braucht man auch jemanden, mit dem man danach noch drüber quatschen kann, finde ich.
Ja, genau, das kommt ja auch nochmal dazu, ne? Wenn so Filme dann irgendwie einen auch so nachdenklich oder verstört oder wie auch immer zurücklassen, dass man dann natürlich auch noch einen Gesprächspartner braucht.
Ja. Oder irgendwie Filme, die man nur mit bestimmten Personen schaut. Ich weiß nicht, Was das Herz begehrt, ist ja eigentlich ein Film, der so gar nicht in mein Genre passt, weil Rom-Com. Mm. Aber ich habe den damals mit meiner Mutter im Kino gesehen, da war ich vielleicht 12. Und ist aber ein Feel-Good-Movie. Und obwohl der so seicht ist und belanglos, der wird wahrscheinlich jetzt auch nicht in die Geschichte des Kinos eingehen. Aber das ist so ein Film, den schmeißen wir uns halt immer rein, wenn wir uns sehen, der immer gute Laune macht, irgendwie dann noch französische Musik im Hintergrund. Und das ist so ein Film, den habe ich bestimmt schon 50 Mal gesehen. Das ist nicht übertrieben, obwohl das halt, wie gesagt, jetzt nicht der größte intellektuelle Anspruch ist. Aber sowas muss es auch geben. Und ich glaube auch, dass wir deswegen heutzutage Serien und Netflix, dass wir da so anknüpfen, weil es auch irgendwo Rituale sind, ob du das jetzt irgendwo mit derselben Person schaust oder zur selben Zeit. Aber das ist sowas, was feststeht, darauf kannst du dich verlassen, das ist dir vertraut.
Mhm.
Du musst nicht jeden Abend gucken, welchen Film schaue ich heute, sondern es hat was Rituelles, ne? Zumal du dich ja mit anderen Leuten dann drüber unterhalten kannst, wo man jetzt auch gerade ist und man diskutiert ist, was passiert ist. Ist schon so gesellschaftlicher Kleber irgendwie geworden, ne?
Ja, ich glaube, das ist total entscheidend, was du sagst mit der vertrauten Umgebung sozusagen, ne? Also bei Serien jetzt. Weil man dann ja nicht immer sich auf was ganz Neues einlassen muss, sondern man weiß irgendwie grob, okay, ich bin jetzt in der und der Welt und es geht um diese Charaktere und selbst wenn eine Folge vielleicht mal ein bisschen schwächer ist als eine andere, fühlt man sich halt einfach irgendwie abgeholt, wenn man es schon kennt. Ja. Also es war bei mir tatsächlich so, ich glaube, die erste Serie, die ich komplett gesehen habe, nachdem ich mir Netflix zugelegt habe, was ich tatsächlich auch durch Corona erst getan habe.
Ich bin entsetzt.
Ja, das waren viele, weil ich habe auch keinen Fernseher, also ich gucke halt auch kein normales Fernsehen und hatte halt ganz lange nicht mal einen Netflix-Account, aber ich muss halt auch dazu sagen, dass ich vor der Pandemie auch einfach überhaupt nicht viel Zeit zu Hause verbracht habe. Ich war halt immer irgendwie bei Freunden oder mit Freunden in der Kneipe oder ne, irgendwie draußen unterwegs oder so nach Feierabend. Und dadurch, dass ich halt auch am Bildschirm arbeite den ganzen Tag, habe ich dann auch manchmal nach Feierabend nicht so die größte Lust, mich halt nochmal vor so einen Bildschirm zu setzen. Und irgendwie habe ich dann aber gedacht, ja komm, jetzt ist irgendwie der Alltag so anders und irgendwie so die Gelegenheit, um halt auch mal ein paar Sachen zu gucken, die du vielleicht eh schon immer mal gucken wolltest. Mhm. Und dann habe ich halt einen Netflix-Account zugelegt. Und die erste Serie, die ich dann geguckt habe, war Borgen.
Okay.
Diese dänische Polit-Serie. Und die habe ich wirklich in relativ kurzer Zeit geguckt und fand es richtig traurig, als ich durch war damit.
Okay.
Weil ich die, ich weiß nicht, ich fand die irgendwie total gut, weil die so eine Mischung ist aus Polit und Drama und aber auch ein bisschen an manchen Stellen ja auch sehr spannend.
Mhm.
Und, ja, natürlich gibt es dann da auch irgendwie so ein paar Liebesgeschichten, die sind aber jetzt gar nicht mehr so zentral. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, war, dass halt jede Folge so mehr oder weniger eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Also so die Grundhandlungsstränge um die einzelnen Personen gehen natürlich immer weiter, aber es ist halt quasi in jeder Folge ein neuer politischer Konflikt, der dann halt meistens nur in einer Folge tatsächlich behandelt wird. Und ich habe am Anfang so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil es geht halt sehr viel um diese Parteienlandschaft, die man natürlich, wenn man jetzt nicht in Dänemark aufgewachsen ist, halt auch einfach gar nicht so kennt. Und da ist es halt auch anders als in Deutschland üblich, dass die diese Regierungskoalition meistens aus irgendwie 4 Parteien oder so besteht. Mhm. Also es sind mehr Parteien dann an der Macht. Und am Anfang habe ich erstmal gar nicht so richtig durchschaut, wer ist jetzt hier überhaupt, wer vertritt welche Positionen und welcher Politiker, der da vorkommt, gehört überhaupt zu welcher Partei und so. Es sind halt alles fiktive Politiker und auch fiktive Parteien, die aber alle angelehnt sind an reale Vorbilder. Und wenn man das aber einmal durchschaut hat, ist es echt sehr spannend und vor allem auch sehr unaufgeregt.
Okay.
Also ich habe dann danach, weil ich dann irgendwie gerne nochmal was Ähnliches sehen wollte, habe ich 2, 3 so amerikanische Politserien mal angefangen und die waren mir immer viel zu überdreht und aufgeladen und super dramatisch und ne, wie sie halt so amerikanische Serien und Filme oft sind. Und da habe ich dann gedacht, so dieses skandinavische, etwas nüchterne gefällt mir auf jeden Fall besser. Und ja. Die ist halt auch schon ein bisschen älter, die Serie. Also ich glaube, die erste Staffel ist so von 2011 oder so.
Mhm.
Aber da war es tatsächlich so, als ich dann die letzte Folge von der letzten Staffel gesehen habe und wusste, da wird auch nichts mehr nachkommen. Das fand ich halt richtig traurig. Und da war so dieses Rituelle dann halt einfach erstmal so vorbei und ich musste erstmal was Neues finden. Das war echt schade, aber das kann ich nur empfehlen. Das sind auch immer relativ lange Folgen. Ich glaube, jede Folge ist so eine Stunde oder so.
Okay.
Ja, hat mir gut gefallen, genau.
Habe ich, glaube ich, eine Folge mal geschaut zwischendurch. Da ging es um, ich glaube, Prostitution.
Mhm.
Aber weil du sagst jetzt amerikanische Politserien, hast du dich dran versucht. Wir hatten ja auch schon gesagt, was so die Serienhits waren in den letzten Jahren. House of Cards.
Ja.
War das was du dir dann angeguckt hast und so sagtest, nee, nicht so meins?
Nee, da habe ich tatsächlich nicht reingeguckt. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum. Wurde mir auch irgendwie immer vorgeschlagen, aber ich hab dieses Designated Survivor habe ich angefangen.
Okay. War so gar nicht meins.
Von der Grundstory her finde ich es halt sehr interessant, aber schon diese erste Folge war mir viel zu überdramatisch und dann immer mit so einer Musik im Hintergrund. Und da geht es halt auch dann irgendwie um so einen Anschlag und du siehst dann da auch irgendwie immer die Ruinen und irgendwie, wie die da so dann das da alles aufräumen und so. Und ja. Ich dachte mir so, wenn die gleiche Story in Borgen vorgekommen wäre, hätte man wahrscheinlich gar keine Ruinen und keine Leute gesehen, die da irgendwie Leichen rausholen, sondern die hätten das ganz anders erzählt.
Ja.
Und genau das habe ich angefangen und dann, ach, ich weiß gar nicht mehr, was es noch war. Also ich habe meistens dann wirklich nach einer Folge irgendwie gesagt, nee, das merke ich schon, dass das nichts für mich wird.
Aber House of Cards fand ich wirklich gut. Ich muss dazu sagen, ich bin halt ein großer Fan von Kevin Spacey als Schauspieler und es macht.
Ja, das war vielleicht ein bisschen der Grund, warum ich es mir nicht angeguckt habe dann.
Okay.
Dass ich das so ein bisschen schwierig fand.
Ja, ich meine, es hat ja auch auf eine unglückliche Art geendet.
Genau.
Aber damals, als es noch nicht bekannt war, ich war sehr angetan. Obwohl, was ich sehr schade fand, ich mir die Serie nicht auf Englisch angucken konnte, weil ich mit dem politischen Vokabular einfach nicht klargekommen bin. Also konnte ich nicht Schritt halten. Und das ist ja auch so ein Punkt. Ich sehe, das streiten sich auch die Leute drüber, ne? Guckst du jetzt die deutsche oder die amerikanische oder was auch immer, ne? Originalfassung. Ich muss das in Originalsprache sehen. Ich finde, dass du sonst kein Urteil darüber fällen kannst, ob jemand ein guter Schauspieler ist oder nicht.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich gucke mir tatsächlich auch sehr gerne Sachen an, wenn ich die Sprache gar nicht kann, dann mit Untertitel. Also ich habe Borgen auch auf Dänisch mit deutschen Untertiteln geguckt, weil ich es einfach, ich höre halt einfach gerne so die Sprachen und man lernt ja auch immer irgendwie so ein paar Begriffe dann irgendwie auch und auch genau halt aus dem Grund, weil ich meistens diese Synchronisationen, also ich meine, die sind in Deutschland ja schon qualitativ gut. Aber ich finde, es ist immer so ein künstliches Deutsch. Also das ist meistens so, dass ich dann da sitze und so denke, okay, kein Deutscher würde einen Satz so formulieren wie jetzt in dieser Synchro-Fassung. Und es gibt, also ich kenne viele Leute, die sagen, mir ist es total egal, ne? Und ich habe irgendwie keine Lust, Untertitel zu lesen. Und ne, klar, wenn man jetzt auch nicht so gut Englisch kann, dann kann man es auch nicht ohne Untertitel gucken. Aber ich höre mir einfach immer gerne an, wie das im Original war, auch so die Stimmen und so. Das gibt einem nochmal ein ganz anderes Gefühl für die Charaktere dann.
Auf jeden Fall. Und das hat bei uns, das ist jetzt letztens eine Lupin, ist ja erst auf Netflix gestartet. Aber uns ist da zum Beispiel die Frau, die Synchronisierung der Frau echt auf den Zeiger gegangen, weil die sich dümmlich und langsam angehört hat, also langsam im Denken. Und sobald du switchst zum Originaltitel, ist das komplett anders. Ähnliche Sache, auch wenn es jetzt wäre jetzt kein Insider-Tipp, aber Heim til Jul, ne, Weihnachten zu Hause, norwegische Serie, glaube ich, ging es uns auch so. War der deutsche Ton irgendwie, hatte nichts mit dem Charakter der Hauptdarstellerin zu tun. Und es war ganz dringend notwendig, da auf die originale Tonspur zu wechseln, weil ich sonst nicht geguckt hätte. Definitiv nicht.
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Also gerade dann, wenn man so in der Mediathek was guckt oder so oder auch im Fernsehen und dann keine Möglichkeit hat zu wechseln, hat mich das auch von manchen Dingen schon abgehalten. Und das ist halt natürlich das Coole an den Streaming-Diensten, dass du da ja eigentlich immer ins Original wechseln kannst. Also ich habe jetzt auch, es gibt eine kroatische Netflix-Serie, das heißt The Paper, beziehungsweise das ist dann halt eigentlich so der internationale Name. Ich weiß jetzt nicht, kann leider auch Kroatisch, glaube ich, eh nicht korrekt aussprechen. Das ist aber eigentlich ganz spannend, weil da geht es halt um eine Zeitungsredaktion und auch viel um so Pressefreiheit und Korruption. Und ist wohl halt auch eine sehr, ja, eine Serie, die halt sehr die Realität in Kroatien halt kritisiert. Also diese Zeitung wird halt aufgekauft von irgend so einem reichen Bauunternehmer und es hat dann natürlich Auswirkungen auf die Art auf die Arbeit der Journalisten und dann ist da auch gleichzeitig noch so eine kleine Korruptions- und Krimi-Story im Hintergrund. Und die gibt es, glaube ich, sogar tatsächlich bisher nur auf Kroatisch mit Untertiteln. Also die ist noch gar nicht synchronisiert worden. Ich weiß auch nicht, ob das in Planung ist und dann vielleicht sowieso nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Da habe ich jetzt auch mit der zweiten Staffel vor kurzem angefangen. Ist jetzt nicht unbedingt super toll so. Also ich würde es jetzt nicht sagen, das ist ein absoluter Tipp, das muss man sich mal angucken. Aber ich fand es eigentlich die erste Staffel schon ganz gut und ganz spannend, vor allem wenn man sich vielleicht auch so ein bisschen so interessiert für Journalismus und solche Sachen. Und das finde ich halt auch einfach cool, dass man dann sagen kann, so ich kann das jetzt aber auch mal hören, so wie das auf Kroatisch klingt, ne, auch wenn ich verstehe. Und ja, auch einfach diese internationale Auswahl zu haben, das ist natürlich auch über Streamingdienste ganz cool. Es ist natürlich sehr amerikalastig trotzdem. Aber wenn jetzt auch schon kroatische Serien da produziert werden, deutsche Netflix-Serien gibt es ja mittlerweile auch schon einige, dann hat man da ja auch einfach nochmal eine andere Auswahl. Und ich glaube, für viele ist auch so alles, was aus Amerika kommt, immer so der Standard. Und viele beschäftigen sich, glaube ich, gar nicht mit europäischen Produktionen. Und es gibt ja auch immer so diese Vorurteile gegen deutsche Filme, die wären alle so schlecht.
Ich muss entschieden widersprechen, ja.
Ja, ich auch. Also ich finde das auch sehr schwierig, wenn Leute so pauschal sich einen Film nicht angucken, nur weil der aus Deutschland kommt. Also da habe ich auch kein Verständnis für.
Aber da muss man halt auch ein offenes Mindset haben und sich vom Gegenteil überzeugen lassen können. Ich finde auf jeden Fall auch, dass das mit ausländischen Produktionen, europäischen, einfach wie so eine Demokratisierung des Film- und Serienmarktes bei Netflix führt. Aber ist ein wichtiger Punkt, und Casa del Papel hat ja auch einen Wahnsinnsstart hingelegt, ne?
Ja.
Finde ich super, dass sowas eine Chance bekommt. Und wie du auch sagst, mit deutschen Produktionen, Dark habe ich zum Beispiel zwar nicht gesehen, aber der Tatortreiniger ist einfach nur grandios.
Ja.
Das ist so eine Sache. Bitte schaut es euch alle an, weil es ist intelligent, lustig, traurig, surreal. Bjarne Mädel ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, ne, und hat eine sehr sympathische Rolle.
Ja.
Und ich habe tatsächlich auch eine Hausarbeit mal während der Uni-Zeit darüber geschrieben, über das Frauenbild im Tatortreiniger.
Ja.
Was ich auch nur ans Herz legen kann, ist Der Pass.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Auf Sky Ticket fand ich auch mega gut. Hat eine gute Kritik gelesen, hätte ich mir sonst wahrscheinlich nicht angeguckt, und war total gepackt davon und bin auch ganz sehnsüchtig am Warten auf die zweite Staffel.
Ja, das hatte mir auch ein Arbeitskollege empfohlen. Und das ist auch so, wo du vorhin sagtest, so die Person, die einem was empfiehlt, hat halt auch irgendwie einen Einfluss darauf, ob man es sich anguckt oder nicht. Und das ist halt jemand, der mir schon auch an Filmen und so gute Sachen empfohlen hat. Und dann habe ich mir das auch angeschaut. Ich fand die deutsche Schauspielerin, ich habe leider ihren Namen vergessen.
Julia Jentsch.
Ja, die fand ich nicht so überzeugend irgendwie in dieser Serie. Ich fand, sie wirkte immer so ein bisschen auswendig gelernt. Hat aber jetzt der Serie eigentlich nicht geschadet. Also ich fand die Story interessant, und dieser Österreicher.
Nikolas Ovtcharek.
Ja, der ist super.
Der spielt also halt alle an die Wand, ne?
Ja, der ist wirklich, der hat das dermaßen wettgemacht, so ihre kleinen Schwächen vielleicht.
Ja.
Und halt auch super spannend. Und da werde ich mir auf jeden Fall die zweite Staffel auch angucken. Das war auch so eine der ersten Sachen, die ich mir im Lockdown angeguckt habe und wo ich ganz froh war, dass ich so ein paar Abende dann auch so, mich dann auch wirklich darauf gefreut habe, das jetzt weiter zu gucken, weil das ja sehr auch mit Cliffhangern arbeitet.
Und passt jetzt natürlich also an alle, die damit starten wollen, jetzt gut in die Weihnachten ist ja gleich vorbei, in die winterliche Zeit.
Ja, stimmt, ja.
Im Setting. Und es ist halt auch, also ich liebe ja auch die Berge, vielleicht ist deswegen auch die Vorliebe dafür, aber da war ich hin und weg. Und nur abschließend noch zum Thema europäische Serien fand ich auch, die purpurnen, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ne? Die purpurnen Flüsse, ich glaube da auf Französisch, Les Rivières Pourpres, eine französische Serie, die auch auf Netflix läuft, Kriminalfälle, ist glaube ich so eine Art Spin-off von dem Film damals, finde ich auch sehr gut, weil, wie du schon gesagt hast, in Bezug auf die skandinavischen Produktionen sehr unaufgeregt und nicht sehr dramatisch. Das macht es vielleicht auch für viele Leute unsympathisch, weil die Schauspieler so spröde sind, würde ich fast sagen. Und auch eher düsteres Setting. Hat mich aber auch positiv überrascht. Kann man mal reinschauen, finde ich. Und da sind die Staffeln halt auch, die Staffeln unabhängige Kriminalfälle, und innerhalb derer wird dann immer ein Fall erzählt.
Ja, wenn wir noch ein bisschen bei Serien bleiben, habe ich auch noch zwei, drei Sachen, die ich sehr gut fand. Das eine war Broadchurch. Das ist eine englische Krimiserie, die, ja, da geht's eigentlich gar nicht mal unbedingt so sehr um das Verbrechen als solches und dessen Aufklärung, sondern mehr darum, was das mit den Hinterbliebenen macht.
Okay.
Also in der ersten Staffel geht's halt um den Mord an einem kleinen Jungen, und dann wird halt so gezeigt, wie sich das auf seine Familie auswirkt. Und in der zweiten Staffel geht es dann sehr stark um diesen Gerichtsprozess gegen den Täter. Also sowas finde ich halt auch immer sehr spannend. Mhm. Und die fand ich auch von den Schauspielern her total super. Und auch so ich bin da eigentlich hauptsächlich darauf gekommen, weil die Musik für die Serie von einem Musiker stammt, den ich sehr gerne mag. Das ist ein Isländer, Olaf Arnalds. Genau. Und deshalb habe ich gedacht, ich gucke da einfach mal rein. Und die hat mich auch sehr, sehr gepackt. Genau. Und dann noch Die Brücke, so eine dänisch-schwedische Serie, die man, glaube ich, mittlerweile auch auf Netflix gucken kann. Das ist so ein ganz klein bisschen ähnlich wie bei Der Pass auch. Also dass halt zwei Polizisten aus unterschiedlichen Ländern zusammen an einem Fall arbeiten.
Mhm.
Da fand ich es einfach auch super spannend, die im Original zu gucken, weil es halt eigentlich so gedreht wurde, dass tatsächlich die schwedische Schauspielerin Schwedisch spricht und der dänische Schauspieler spricht Dänisch. Und die Sprachen sind ja ähnlich. Mhm. Und die verstehen sich untereinander, aber es gibt dann halt ganz viele Momente, wo halt einfach auch diese unterschiedlichen Sprachen auch zu Verwirrung oder auch zu lustigen Situationen führen. Das kriegt man natürlich, wenn man das jetzt nicht als Muttersprache hat und das mit Untertiteln guckt, dann vielleicht nicht immer ganz so mit. Aber ich finde es einfach auch total spannend, so diese feinen Unterschiede in den Sprachen dann zu hören. Und die Aussprache ist ja halt auch unterschiedlich und so. Allein das hat mich halt irgendwie daran interessiert und ist auch sehr spannend gemacht. Ich habe jetzt die letzte Staffel noch nicht gesehen. Bei den dreien davor war ich jedes Mal ein bisschen enttäuscht über die Auflösung des Falls am Ende.
Okay.
Manchmal in Krimiserien so, ne, dass es eigentlich total spannend ist und dann gibt es am Ende irgendwie die Auflösung und dann ist das so ein bisschen so, naja, okay, es war jetzt irgendwie schwach. Und das war da vor allem in der ersten Staffel nach meinem Empfinden relativ stark der Fall, aber kann ich trotzdem nur empfehlen. Und das sind auch sehr lange Folgen. Also da ist jede Folge wirklich wie so ein Film. Mhm. Und da muss man auch ein bisschen dabei bleiben, weil es immer sehr viele unterschiedliche Handlungsstränge gibt und es relativ lange dauert, bis man so die Zusammenhänge versteht.
Okay.
Also da muss man sich wirklich darauf einlassen.
Das ist ja für mich dann immer die Schwierigkeit. Also da dran zu bleiben, beziehungsweise du kannst dann wahrscheinlich während so einer Folge nicht mal eben den in der Küche noch ein paar Teller zusammenstellen, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also bei die Brücke definitiv nicht. Da ist man relativ schnell raus.
Aber bei Serien, wo auch Folgen in sich abgeschlossene Handlungen bilden, war oder kann ich noch Black Mirror, obwohl ich wahrscheinlich denken die Leute jetzt, ich bin von gestern, weil es das ja wahnsinnig lange schon gibt auf Netflix,
ja.
War auch eine Serie, wo mich das Thema auch nicht gereizt hat, ne, irgendwie Zukunft und digitale Welt und weiß ich nicht. Und eigentlich dachte ich mir irgendwann, mach's jetzt einfach, ne, ist auch eine hochgelobte Serie.
Ja.
Und bin auch hin und weg gewesen davon. Ich finde es halt sehr angenehm, wie du schon gesagt hast, jede Folge ist eigentlich mehr oder weniger wie ein Film, ne, um die Stunde. Die Folgen sind, was halt echt ein schöner Kunstgriff ist, über die Technologie, die dann in den anderen Folgen aufgegriffen wird, irgendwie miteinander verknüpft. Und das fand ich halt auch sehr angenehm, weil eine Stunde ist auch so, das kannst du eigentlich immer irgendwie einplanen, ne? Kriegst du schon hin, während du jetzt bei einem dreistündigen Film zögert man ja wirklich abends öfter mal dann zu sagen, nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Weil gesellschaftskritisch sehr originell, auch mit guten Schauspielern und oh, also das ist peinlich, wenn das jetzt jeder schon gesehen hat.
Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe natürlich auch sehr, sehr viel drüber gehört. Mir ging es aber ein bisschen ähnlich wie dir, dass ich auch irgendwie gedacht habe, irgendwie interessiert mich das nicht so sehr. Aber da muss man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt jede Folge sehen, ne? Nee. Wenn das immer so abgeschlossen ist, kann man ja auch wirklich sagen, ich gucke da jetzt mal rein und vielleicht interessiert mich die eine Folge mehr als die andere.
Weil es gab so eine Folge, die startet damit mit einer Folge in der Folge quasi. Und da haben wir auch gesagt, hä? Nee, das ist irgendwie, sieht komisch aus, habe ich keine Lust drauf und mit der nächsten Folge weitergemacht. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall zu sehen. Und bevor ich es vergesse, muss ich auch ganz wichtig, muss ich noch loswerden, Fargo. Auch ein Spin-off vom Film eigentlich, ne? Grandios inszeniert, tolle Schauspieler, die man auch kennt. In der ersten Staffel ist es Martin Freeman, den man ja von der Hobbit kennt, ne?
Ja.
Zweite Staffel ist schon lange her, dass ich das gesehen habe. Aber dritte Staffel ist dann wiederum, jetzt verzettel ich mich mit dem Schauspieler. Ich komme noch drauf in dieser Folge des Podcasts. Hollywood-Schauspieler. Und die ja auch gemerkt haben, oder Produzenten, Schauspieler alle zusammen, dass Serie als Thema wahnsinnig zieht. Und insofern sind Serien ja auch heutzutage hochkarätig besetzt. Das ist war ja eigentlich vor 10 Jahren oder 15 Jahren hat man ja Serienschauspieler gar nicht so richtig für voll genommen, oder? Oder als richtige Schauspieler betrachtet. Das ist ja jetzt fast so, dass sich die großen Schauspieler drum reißen, in einer Serie aufzutreten. Aber da ist halt auch eigentlich Kriminalfall im weitesten Sinne, jetzt nicht Krimi im engeren klassischen Sinne. Mit lustigen Momenten. Jede Staffel ist ein komplett anderes Setting. Und wer die Coen-Brüder mag als Regisseure, wird da auf jeden Fall seine helle Freude dran haben. Liefen auch die ersten 3 Staffeln auf Netflix und jetzt die 4. ist, glaube ich, bei Join oder so. Irgendein Streamingdienst, den halt keiner hat, ne?
Ja, das ist halt das Ärgerliche da dran, ne? Dass man halt, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, man müsste halt eigentlich für alles irgendwie ein Abo haben, um wirklich alles sehen zu können, was man will. Aber manchmal, also für mich ist es manchmal auch ganz gut, wenn die Auswahl ein bisschen kleiner ist, weil ich finde, Netflix überfordert mich manchmal schon, mich da irgendwie zu entscheiden.
Ja.
Und da bin ich dann manchmal ganz froh, wenn ich feststelle, so, okay, es gibt's jetzt halt eh nicht auf Netflix, musst jetzt halt irgendwas anderes gucken und hast halt nicht so alles, was theoretisch in Frage kommen würde.
Ja. Und man hängt ja dann auch mitunter wirklich, wenn man sich nicht entscheiden kann, welchen Film guckt man, welche Serie fängt man an. Habe ich ja mittlerweile bei Netflix auch Serien, die ich immer wieder schaue. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren oder so, gucke ich auf fremden Accounts mit. Und dein Humor ist es vielleicht nicht. Brooklyn Nine-Nine, Comedy-Serie, amerikanische Polizisten in New York. Das ist halt was ganz Seichtes. Ne? Da kannst du dich nach einem Tag, der vielleicht auch mal wirklich beschissen lief, hinsetzen und lachst abends. Und ich glaube, ansonsten ist ja die Serie, die sich zumindest in den USA am meisten angesehen wird, Friends. Voll langweilig, meiner Meinung nach. Aber das zeigt halt auch, ne, diesen Komfort, den dir Serien und das Bekannte bietet.
Ja, ich glaube, bei vielen Serien, also gerade sowas wie Friends, ist halt auch sowas, wo jeder halt irgendwie schon mal ein paar Folgen gesehen hat. Mhm. Aber die wenigsten haben das jemals so von Anfang bis Ende gesehen.
Das stimmt, ja.
Gerade solche Serien sind ja auch oft so, dass du halt relativ schnell wieder reinkommst, auch wenn du zwischendurch mal ein paar Folgen nicht gesehen hast.
Ja.
Und deshalb, also kenne ich einige Leute, die halt auch gesagt haben, so, ich bin dann halt mal hingegangen und habe gesagt, so, jetzt gucke ich mir mal diese Serie, die ich immer schon irgendwie ganz sympathisch fand, mal wirklich von Anfang an.
Ja.
Und ja, Friends ist jetzt auch, also ich finde es auch irgendwie ganz lustig so, aber irgendwie habe ich jetzt da noch nicht so den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, das muss ich jetzt mal irgendwie komplett sehen.
Nee.
Weil auch das ist mir schon wieder zu umfangreich. Also das ist mir schon irgendwie zu viel, was ich da nachholen muss. Und dafür reizt es mich nicht genug.
Sehe ich ähnlich. Obwohl es halt auch Serien gibt, ne, die klassischerweise dann im Fernsehen gestartet sind und sich jetzt auf den Streamingportalen wiederfinden, die ich auch im Fernsehen nie gesehen habe. Davon mal ganz abgesehen, dass ich auch seit 10 Jahren oder so kein lineares Fernsehen mehr gucke. Und die ich dann erst im Nachhinein entdeckt habe. Ne? Ich glaube, Sherlock lief ja auch zuerst im Fernsehen, würde ich jetzt behaupten.
Ja, ja.
Und fand ich auch total toll im Nachhinein. Genauso wie Suits lief, glaube ich, auf Vox. Hätte ich mir nie angeschaut und erst recht nicht eine Woche zwischen den Folgen gewartet. Die Geduld hätte ich ja gar nicht mehr.
Ja.
Insofern, das ist schon, es ist schon ein Vorteil, das wirklich auf Abruf, ne? Das ist was ganz, ganz Neues. Auf der anderen Seite, was ganz Neues, was sage ich hier? Ne? Aber es ist ein großer Unterschied zum Fernsehen. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, würdest du dem Ganzen mehr Wertschätzung entgegenbringen, wenn es doch wieder so wäre wie damals Kino. Man bezahlt was, es ist wirklich ein Ereignis.
Mhm.
Du schenkst ja einem Film eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn du den bewusst siehst in einem besonderen Setting gegenüber, ich habe immer alles verfügbar und muss nur auf meiner Couch sitzen und die Fernbedienung bedienen.
Ja, genau. Ja, man entscheidet sich ja auch einfach schon viel bewusster dafür, weil man dann sagt, ich gehe dann wirklich los und ich gebe Geld dafür aus und ich frage vielleicht auch noch jemanden, ob er mitkommen will ins Kino, so, ne? Und das ist schon was anderes, ja.
Was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
Ich meine, Kinos sind ja schon länger wieder zu. Ich habe Tenet gesehen.
Sehr gut.
Ja, muss ich aber zugeben, dass ich einfach nicht so richtig verstanden habe. Ja, muss man aber vielleicht auch mehrfach sehen.
Ja.
Und was mehr hängen geblieben ist, als, glaube ich, der einzige andere Film, den ich 2020 im Kino gesehen habe, war 1917.
Okay.
Den fand ich wahnsinnig gut.
Habe ich auch gehört von Freunden.
Ja, also den muss man aber auch, also ich habe noch nie einen Film gesehen, bei dem ich so sehr sagen würde, den muss man im Kino sehen oder den muss man zumindest auf einer wirklich großen Leinwand sehen, wie bei dem. Der ist wirklich genau dafür konzipiert, so von der Kameraführung her und von den, auch die ganzen Kulissen und so, so wie der gedreht ist. Also von der Geschichte her und so weiter funktioniert das natürlich sicherlich auch zu Hause auf dem Fernseher und es ist auch einfach von der Geschichte her ein Film, wo ich sagen würde, den sollte man sich auch mal angeguckt haben.
Mhm.
Aber wenn es, ich hoffe halt, dass vielleicht, wenn die Kinos wieder aufmachen, dass das dann vielleicht auch ein Film ist, der auch nochmal im Kino läuft, weil der ja auch nicht so lange laufen konnte Anfang 2020. Und da würde ich sagen, wenn du da die Gelegenheit hast, auf jeden Fall ins Kino gehen.
Okay.
Wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch am Anfang, war ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, ah, so ein Kriegsfilm.
Mhm.
Da Aber der ist auch anders als andere Kriegsfilme und der hat auch, der macht einen sehr nachdenklich und also der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Den fand ich wirklich toll.
Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen. Zumal das ja, wie gesagt, bei Freunden, die machen so eine Art Kinomagazin über YouTube und die haben halt auch gesagt, das wäre für 2020 deren Nummer eins.
Ja, ja, den haben wir auch wirklich in einem großen Kino gesehen. Ich gehe sonst halt lieber in so kleine Programmkinos. Mhm. Aber damals hatten irgendwie zwei Freunde gefragt, ob ich mitkommen will. Und das war dann halt in einem dieser großen Kettenkinos. Und das hat sich dafür aber auch wirklich gelohnt, weil es dann halt wirklich eine große Leinwand war. Und halt auch so, ne, vom Sound her vielleicht auch nochmal ein bisschen toller als jetzt in so einem kleinen Kellerkino.
Ja.
Ja, also das ist wirklich eine Empfehlung.
Es ist aber wahrscheinlich bei uns allen echt lange her mit Kino. Ich hatte gerade als ersten Impuls, dachte ich, der letzte Film, den ich da gesehen hätte, wäre Inside Llewyn Davis gewesen auch.
Oh, das wäre aber lange her.
Das wäre sehr lange her. Aber nachdem, ich habe tatsächlich noch Once Upon a Time in Hollywood gesehen.
Ah, okay.
Aber das war dann der letzte. Den fand ich auch ziemlich gut. Mhm. Aber ich glaube, dass vielen Leuten in dem Film zu wenig passiert ist.
Das wäre eigentlich genau das Richtige für mich.
Ja, ne? Also ich bin auch so ein Typ, ich sehe auch Leuten gerne einfach beim Schauspielern zu und ein Film, finde ich, kann auch mal vor sich hin plätschern und trotzdem gute Unterhaltung sein. Und ja, es muss ja nicht immer Action sein, ne? Das hängt ja auch immer von der Erwartungshaltung ab, die man hat. Ich persönlich fand ihn auf jeden Fall so gut, dass man mal sagen könnte, kannst du auch mal tatsächlich bei Prime oder so bezahlen dafür.
Mhm. Ja, aber ich glaube genau das, so von wegen nicht genug Action oder es plätschert vor sich hin, ich glaube, das ist tatsächlich sehr davon abhängig, wie man so geprägt wurde. Mhm. Du hattest ja vorhin auch schon deine Mutter erwähnt und mir auch so im Vorgespräch erzählt, dass du mit ihr halt viel im Programmkino warst früher. Und bei mir ist es halt tatsächlich ein bisschen ähnlich. Also meine Eltern sind jetzt auch nicht so die super Filmfans, aber wir sind halt früher viel nach Düsseldorf gefahren in diese kleineren Programmkinos und haben da viel skandinavische Filme gesehen. Und dadurch, dass meine Mutter ja auch Französischlehrerin ist, halt auch französische Filme, italienische Filme und so, sodass ich halt eigentlich sehr mit diesen europäischen Produktionen eher aufgewachsen bin und diese ganzen Hollywood-Sachen auch erst spät kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Grund, warum ich oft mit so amerikanischen Filmen mich so überladen irgendwie fühle, weil die halt immer irgendwie so gefühlt von der ersten bis zur letzten Minute nur Action sind. Und ich mag halt eigentlich auch lieber so dieses ruhigere und vielleicht auch so auch mal etwas längere Dialoge oder auch mal länger gar kein Dialog. Also finnische Filme zum Beispiel sind halt so bekannt dafür, dass da auch mal 20 Minuten keiner redet. Das ist übertrieben, aber das ist tatsächlich so, dass da nicht so viel gesprochen wird und dass man einfach irgendwie der Geschichte so ein bisschen mehr Zeit gibt und dass sie auch nicht immer so auf Action angelegt sein muss. Und da kenne ich aber auch viele Leute, die sagen, ich finde es dann langweilig. Und das kommt halt, glaube ich, echt stark darauf an, woran man so gewöhnt ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wahrscheinlich ohne jetzt Klischees hier durchdreschen zu wollen, aber Männer sind da tatsächlich eher auf, ich glaube, irgendwas muss passieren, geprägt als Frauen. Ich weiß es nicht. Ich liege jetzt nicht komplett daneben damit. Aber ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch den Schauspielern mehr Raum für ihr Schauspiel, sich zu entfalten, ne, als jetzt, wenn die ganze Zeit irgendwas passiert. Und für mich auch eine der besseren, also wenn nicht unter den Top 20 als Film, ist All is Lost mit Robert Redford. Ein Film, in dem tatsächlich in dem ganzen Film nicht gesprochen wird. Ich glaube, am Ende ist einmal ein Funkspruch, der abgesetzt wird und das war's. Und der Film ist überragend.
Muss ich mir mal anschauen.
Ach, ein Schiffbrüchiger, genau, der segelt und der wird das Boot undicht. Und das ist wirklich großartig und sehr beklemmend.
Ja, aber es ist interessant, weil ich hatte jetzt gerade noch, bevor du das mit dem Schiffbrüchigen erzählt hast, fiel mir auch ein Film ein, der auch sehr, wo auch wenig gesprochen wird. Der heißt The Deep. Das ist ein isländischer Film und da geht es lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, aber da geht es auch um jemanden, der ein Schiffsunglück erleidet. Mhm. Und dann irgendwie eine ganz lange Strecke durch sehr kaltes Wasser schwimmt. Das beruht wohl auch auf einer wahren Begebenheit. Und der hat halt irgendwie entgegen aller Erwartungen hat er das überlebt, hat sich irgendwie an Land gerettet und wird dann am Ende auch irgendwie untersucht, wie das sein kann, dass sein Körper das halt überstanden hat und so. Und da geht es wirklich tatsächlich, also ich glaube, die Hälfte des Films ist nur, wie er da kämpft und schwimmt, unterlegt mit Musik, die aber auch gar nicht so überdramatisch ist. Also auch da habe ich wieder gedacht, wäre das jetzt ein amerikanischer Film, wäre es wahrscheinlich viel mehr actionreich und super dramatisch und irgendwie so ein richtiger Überlebenskampf.
Ja.
In diesem Film ist es halt eigentlich alles sehr, sehr ruhig dargestellt und es wird dann auch wirklich ganz lange nicht gesprochen. Da muss man so ein bisschen durchhalten auch. Also es ging dann selbst mir so, dass ich dann so dachte, so naja, okay, 10 Minuten weniger davon hätten es auch getan. Aber fand ich irgendwie sehr, sehr beeindruckend, so diese Entscheidung, diese Geschichte so undramatisch irgendwie zu erzählen, aber trotzdem so, dass man total mitgenommen ist und auch mitfiebert und irgendwie hofft, dass der das überlebt und so.
Ja, das ist ja wahrscheinlich dann auch, also ich habe nicht gesehen, werde ich aber machen, so einen Film, wo vielleicht nicht alles in Echtzeit abläuft, aber wo du auch in der natürlichen Zeitfolge irgendwie wahrscheinlich näher dran bist, weil eben ja. Der Film 2 Stunden überfrachtet ist an Ereignissen. Und das macht es ja mitunter auch teilweise so spannend, ne, weil es sich natürlicher für dich anfühlt, so als wärst du dabei. Ja. Und so ging es mir jetzt auch bei Victoria, fand ich, war auch ein toller Film.
Ja, den muss ich auch unbedingt mal sehen.
Da war ich, also da bist du zum Ende schon so ein bisschen atemlos. Hat auch seine Längen. Ich glaube, das liegt dann in der Natur der Dinge. Aber es holt dich halt als Schauspieler, sage ich schon, als Zuschauer ganz nah ran ans Geschehen. Also auch interessanter Ansatz, ne, mit Echtzeit zu filmen. Und ohne Schnitte ist der ja auch gefilmt worden.
Ja, das ist ja bei 1917 ja auch so ein bisschen ähnlich. Also der ist zwar nicht als One-Taker gemacht, aber es sieht im Grunde so aus. Also der Großteil des Filmes, hast du das Gefühl, dass sich das gerade in Echtzeit abspielt. Dann gibt es aber an einer Stelle, wo dann sehr stark mit diesem Konzept gebrochen wird. Und die haben auch, glaube ich, nie einen Hehl draus gemacht, dass sie schon eigentlich auch geschnitten haben. Aber so von der Kameraführung her und so könnte man den Eindruck haben, dass es mit One Take gedreht ist. So. Und allein das fand ich auch irgendwie faszinierend an dem Film. Aber bei Victoria haben sie es ja tatsächlich so gemacht.
Ja, da fand ich auch so ein Fun Fact dazu. Das gehört ja auch für mich so ein bisschen dazu, wenn ich mir einen Film angeschaut habe. Ich muss danach auf Wikipedia gehen und mir so die Trivia dazu durchlesen.
Ja, das mache ich auch sehr gerne.
Oder auch, um sich also rückzuversichern, fand die Kritik den Film genauso doof oder langweilig oder was weiß ich. Irgendwie muss ich mich da nochmal bestätigt fühlen, habe ich den Film jetzt komplett missverstanden oder nicht. Aber bei Victoria war es wohl so, dass der Schauspieler, dessen Name mir jetzt leider auch nicht mehr einfällt, wohl real total gutes, fließendes Englisch spricht, auch weil er dort studiert hat in Großbritannien oder so oder in den USA. Und aber im Film ein ganz gebrochenes, halt typisches deutsches Englisch sprechen muss. Und das fand ich unglaublich als Faktum, das zu wissen, weil es kommt dir... Du schämst dich halt so ein bisschen fremd, ne? Du denkst dir, genau so würde jetzt meine Mama auch Englisch sprechen. Und das dann zu wissen im Nachklapp, dass er das halt geschauspielert hat, fand ich toll. Aber das ist auch so das, weswegen ich so gern bei Wikipedia danach noch stöbere. Es gibt halt immer noch kleine Hinweise, ne, wo du auch sagst, ich gucke den Film nochmal, weil da sind die ganze Zeit Easter Eggs oder Cameo-Auftritte versteckt. Schon ja. Lohnt sich's. Finde ich. Ich kann da nicht einfach nur so einen Film schauen. Das muss dann nochmal nachgearbeitet werden.
Ja, ich finde das auch immer interessant, weil man dann auch nochmal so ein bisschen was lesen kann über irgendwie den Hintergrund des Ganzen. Ne? Auch, was ich immer sehr spannend finde, ist auch zu gucken, so wo wurde das gedreht?
Ja.
Also waren die wirklich an dem Originalort oder haben sie irgendwie in Paris gedreht, aber im Film soll es eigentlich eine ganz andere Stadt sein oder so?
Ja.
Das finde ich auch immer interessant. Und wo du jetzt gerade sagst mit dem gebrochenen Englisch, ich habe jetzt auch letztens auf Netflix und auch schon etwas älteren Film gesehen, Woman in Gold.
Mhm.
Da geht es um eine deutsche Jüdin, deren Familie halt ihre ganzen Wertgegenstände und vor allem halt Gemälde an die Nazis verloren hat und die dann darum kämpft, das zurückzubekommen. Und sie wird gespielt von Helen Mirren.
Mhm.
Und die spricht aber in dem Film schon auch mit so einem deutschen Akzent. Und das fand ich irgendwie total interessant, wie gut sie das hingekriegt hat, diesen deutschen Akzent nachzumachen. Also es ist nur schwach, weil sie ja dann irgendwie, also die Frau halt schon seit langer Zeit in Amerika lebt, Aber trotzdem hört man das immer so ein bisschen durch und sie muss halt zwischendurch auch ein paar deutsche Worte sprechen und es klingt sehr echt. Also das fand ich auch total faszinierend. Und das ist auch wieder sowas, was natürlich in der Synchronisation komplett verloren gehen würde.
Das ist echt so. Hast du denn für dich jetzt abgesehen davon, dass man vielleicht ein bisschen, also ein gewisses Genre vorzieht, ein Kriterium, weswegen du einen Film schaust, zum Beispiel Lieblingsschauspieler oder so? Oder ist dir das total egal?
Ich muss sagen, dass ich mich auch mit Schauspielern und Regisseuren und so auch nicht so wahnsinnig gut auskenne. Okay. Also es sind oft so Namen, die habe ich schon mal gehört, aber oft kann ich dann auch gar kein Gesicht zuordnen oder ich sehe einen Film und denke so, oh, den habe ich schon mal irgendwo gesehen und dann muss ich auch Wikipedia bemühen. Das verfolge ich nicht so sehr. Also was für mich tatsächlich immer ein interessantes Kriterium ist, ist tatsächlich, wenn das ein Film ist, der aus einem Land stammt, das mich irgendwie interessiert. Mhm. Also gerade so diese skandinavischen Filme, die reizen mich allein wegen dieses Hintergrunds einfach schon. Ja, und ansonsten halt eigentlich so der Klassiker, ne? Man liest sich irgendwie die Story durch und guckt sich vielleicht einen Trailer an und wenn ich dann das Gefühl habe, das packt mich irgendwie, dann gucke ich mir auch den Film an. Wobei ich auch finde, dass Trailer oft auch zu viel vorwegnehmen. Ja. Also es kann auch schwierig sein oder halt man hat so das Gefühl, okay, die ganzen besten Szenen waren jetzt schon in dem Trailer drin und der Film an sich ist dann darüber hinaus gar nicht so toll. Ja, und sonst, ich kann auch gar nicht unbedingt sagen, ob ich jetzt ein Lieblingsgenre habe. Also bei Serien tendiere ich schon halt häufig so ein bisschen so in diese Krimi-Richtung. Mhm. Weil ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, dass es unbedingt so sein muss, aber das ist halt das, was bei mir am ehesten so die Spannung aufrechterhält, wenn ich mir dann halt mehrere Folgen angucken soll. Bei Filmen ist es eigentlich super unterschiedlich. Also ich mag auch total gern Komödien, wenn sie gut sind. Mhm. Da halt vor allem so die britischen Sachen, weil ich auch einfach das britische Englisch deutlich lieber höre als das amerikanische.
Ja, klingt irgendwie intelligenter, ne?
Ja, und ich mag halt diesen Humor einfach total. Also ich können, glaube ich, auch viele Leute, die eher so an diese amerikanischen Sachen gewöhnt sind, vielleicht auch nicht immer was mit anfangen. Mhm. Aber ich mag das einfach total gerne. Also das reicht mir dann manchmal schon irgendwie als Kriterium, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt alles britische Schauspieler und die Story ist einigermaßen lustig, da guckst du mal rein. So.
Und apropos skandinavisch, hattest du Border gesehen? Ich glaube, der heißt so. Geht es um eine Grenzbeamtin, hat aber auch eine surreale Handlung, die da...
Ja, davon habe ich gehört, aber ich glaube, das hat mich dann irgendwie so ein bisschen davon abgehalten, weil ich das so ein bisschen, das ist ja auch so fast schon so ein bisschen Fantasy-mäßig.
Ja, irgendwie schon. Bisschen düster auch. Hätte ich halt auch drüber gelesen oder ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube in so einem Kulturmagazin, was meine Mama bei sich rumliegen hatte. Sonst wäre ich auch nicht auf den Film gestoßen. Ne, habe ich mir auch angeschaut, weil ich es irgendwie interessant fand von der Prämisse, sollte auch vom selben Schauspieler sein, Schauspieler sag ich schon, Regisseur wie So finster die Nacht. Fand ich interessant, aber es sind halt auch Filme, die ungewöhnlich sind, ne? Wo ja. Du sagen musst, kannst du nicht mit jedem gucken, muss auch nicht immer sein, aber ich find's hat ja trotzdem seine Berechtigung, ne? Nicht jeder Film muss auf Erfolg getrimmt sein und ein breites Publikum erreichen wollen. Eigentlich sind es ja gerade die Interessanten, die eigentlich gar nicht diesen Anspruch haben, das zu tun.
Ja, genau. Also alles, was halt dann wirklich nur in so kleineren Kinos läuft und nicht so dem Riesenpublikum vorgeführt wird, reizt mich meistens irgendwie tatsächlich ein bisschen mehr.
Ja.
Ja, weil ich mir auch immer gerade so bei den Sachen, bei den großen Blockbustern und so, da denke ich mir immer so, naja, die kannst du immer noch mal irgendwann sehen.
Ja.
Wenn es dich irgendwie interessiert, aber so diese kleinen Perlen im Programmkino, da denkt man dann vielleicht schon mal eher, naja, wer weiß, ob es den überhaupt in irgendeinem Streamingdienst mal gibt und dann läuft der vielleicht auch nur ein paar Wochen und dann geht man schon mal eher ins Kino. Also hier in Dortmund gibt es auch ein paar ganz gute Programmkinos. Ich hoffe auch sehr, dass die überleben in der Krise und die haben dann auch manchmal so Sachen wirklich irgendwie nur so 2-3 Mal im Programm und da muss man dann natürlich auch ein bisschen gucken, dass man das dann noch erwischt. Und da habe ich dann aber tatsächlich häufig das Problem, dass es dann so aus meinem Freundeskreis nicht unbedingt noch jemanden interessiert.
Ja.
Also ich war jetzt noch nie alleine im Kino.
Ich auch nicht.
Also ich finde, Kino ist eigentlich für mich von diesen ganzen Freizeitveranstaltungen so das, wo ich mir am besten vorstellen könnte, alleine hinzugehen. Mhm. Weil man halt nicht so diese Pausen zwischendurch hat, wo man dann irgendwie sich blöd vorkommt, wenn man da alleine rumsteht, ne? Sondern man geht da halt einfach rein, dann wird's dunkel, dann kommt Werbung, dann kommt der Film, dann geht man wieder. Aber ich glaube, mir würde dann halt auch tatsächlich auch danach wieder das Gespräch über den Film fehlen.
Obwohl es ja Leute gibt, die gar nicht das Bedürfnis haben, ne? Ich bin so jemand, oh, das stört, glaube ich, ganz viele Leute. Ich muss auch während des Films drüber sprechen. wenn mich irgendwas stört, wenn mich jetzt was beschäftigt, da bin ich, glaube ich, eine Nervensäge. Das ist auch mit Programmkinos, da habe ich auch tatsächlich, glaube ich, in der Mehrzahl dokumentarische Filme gesehen. Mhm. Und du stößt ja auch wirklich auf Dinge, die ich sonst nicht gewusst hätte. Ich habe mit meinem Vater damals ich glaube, es waren Arte-Gewinnspiel Karten gewonnen für Waltz with Bashir.
Ja.
Ist ein gezeichneter, also ein Zeichenfilm im Prinzip oder animiert zumindest stellenweise. Und da geht es um das Massaker in Sabra und Shatila.
Mhm.
Israelisch-palästinensischer Konflikt. Und ohne diesen Film hätte ich niemals davon Kenntnis gehabt. Und das geht mir eigentlich bei relativ vielen Filmen so, dass die halt auf wahren Begebenheiten basieren oder Dokumentarfilme sind. Ich sonst nie was davon mitbekommen hätte. Auch die Todesreiter von Darfur hat mich zutiefst erschüttert und ich habe noch nie was von Janjaweed-Rebellen im Sudan gehört. Aber der Film war einfach nur aufrüttelnd und schon allein dafür muss es bitte weiter Programmkinos geben und auch Sender wie Arte, weil du halt auch wirklich was lernst dabei.
Ja, absolut.
Ja, ne? Der Film als Bildungsmittel.
Ja, pädagogisch wertvoll.
Ja, wir haben es ja gesagt, pädagogisch wertvoll.
Ja, da fällt mir auch noch ein Film ein, auch das geht jetzt auch nochmal so ein bisschen zum Thema deutsche Filme, den ich wirklich sehr, sehr gut fand. Das ist zwar ein Spielfilm, aber da hatte ich auch so diesen Lerneffekt, der heißt Wir sind jung, wir sind stark.
Mhm.
Der ist so vor 5, 6 Jahren im Kino, den habe ich damals in Leipzig im Kino gesehen. Da geht's um diese Anschläge auf Asylheime in Rostock.
Okay.
92 war das ja. Und da hatte ich auch schon mal von gehört, dass das damals passiert ist, aber irgendwie war ihm das nicht so richtig klar. Und interessanterweise kam der in Deutschland in die Kinos genau in der Zeit, wo die Pegida-Bewegung so aufkam. Und wo ich auch in Leipzig auch bei Gegendemos dabei war und so. Und der Film ist, der erzählt im Grunde so die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die halt dabei waren und selber auch sich beteiligt haben an diesem Anschlag. Und erzählt so ein bisschen deren Hintergrund, aber versucht überhaupt nicht, das irgendwie zu rechtfertigen.
Okay.
Also das war das, wo ich am Anfang so dachte, so naja, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht irgendwie da Leute vorgestellt bekommen, die ich dann sympathisch finde. Und dann denke ich so, naja, die hatten ja auch ihre Gründe oder so. Sondern es ist halt tatsächlich eher so, dass du siehst, wie sich das so langsam dahin entwickelt. Und ich habe eigentlich kein Verständnis entwickelt tatsächlich. Es gibt sicher auch Leute, die das dann auch kritisieren an dem Film. Aber ich finde eigentlich, dass der bewusst so gehalten ist, dass du eben nicht danach da rausgehst und sagst so, was weiß ich, Wendeverlierer oder so. Ne, da hatten so ihre Gründe dafür. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen, auch wenn es keine Doku ist.
Aber das ist ja auch im Endeffekt die Daseinsberechtigung von Filmen, ne? Das Unterhaltende. Und insofern kannst du gar keinen anderen Anspruch an Film stellen. Der darf halt sein. Und klar bildet der mitunter oder erklärt auf. Aber wie du halt sagst, ist auch nicht Rechtfertigung für irgendwas. Ich glaube, es ist immer ein guter Anstoß, genauso wie ja die Realität auch ein Anstoß für Filmemacher ist.
Ja.
Da kann man sich einfach drauf einlassen oder muss man in vielen Belangen. Aber weil du meintest, ich fand das so ganz überraschend, dass du gesagt hast, du hast in dem Sinne keine Lieblingsschauspieler.
Weil
ich glaube, meine Schwester auch, wir sind beide auch auf dieselben Filme aus. Ich bin total von Schauspielern abhängig in dem, was ich sehe. Und ich habe auch festgestellt, sehr zu meiner eigenen Beschämung, dass es fast nur alte, weiße Männer sind. Und ich weiß gar nicht, also wirklich halt die ganz Großen, ne? Anthony Hopkins, Michael Caine, Tommy Lee Jones, Sean Penn. Und irgendwie denke ich mir auch, also ich schäme mich dafür, vielleicht gebe ich zu wenig den jungen Leuten ihren Platz in meinem Herzen. Aber das ist ja auch so eine Sache, die jetzt kommen wird, dass die ganzen Hollywood-Legenden wegsterben. Ne? Also wie alt die auch mittlerweile sind, ein Al Pacino oder ein Robert De Niro. Das ist und ich sehe gar nicht so wirklich so viele Leute, die für mich da in die Fußstapfen treten werden. Aber das wird sich zeigen. Wir sind ja selbst auch noch sehr jung.
Das ist schön, dass du das so sagst.
Und werden noch ganz viele Filme sehen, aber ne, weil es steht und fällt halt wirklich viel damit, wie sympathisch oder unsympathisch du eine Hauptfigur findest.
Absolut, ja.
Tja, wenn du jemanden per se magst, wie zum Beispiel ich damals Kevin Spacey.
Ja.
Die üblichen Verdächtigen waren super Film, ist auch schon älter, ne?
Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, ob es so Schauspieler sind, die halt gefühlt immer wieder die gleiche Rolle
Ja,
spielen
das stimmt.
oder ob die halt sehr wandelbar sind. Also wir hatten ja vorhin beim Tatortreiniger Bjarne Mädel erwähnt und der ist ja schon so einer, der immer so einen ähnlichen Typ spielt, ne? Den würde ich zum Beispiel gerne mal in einfach einer komplett anderen Rolle sehen.
Habe ich aber wohl vor kurzem, also ich habe den Film noch nicht gesehen, Sörensen heißt der, lief wohl jetzt
Okay.
im Fernsehen, wo er anscheinend wirklich mal ein anderes Gesicht zeigt. Und es gab noch einen Film, ich glaube, der hieß 42 oder 24 Wochen und ist auch ein Drama. Ich habe ihn auch leider nicht gesehen, der das Thema Fehlgeburt thematisiert. Also auch ein sensibles Thema. Auch hochgelobt. Also ich glaube, man muss dem Ganzen dann ein bisschen Zeit widmen zu recherchieren. Aber
Ja,
es ist schon nicht, ist wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass man die Filme dann kennt, in denen die Leute ähnliche Rollen haben, ne?
ich glaube, gerade so in diesem Komödienbereich ist das vielleicht auch noch mal stärker der Fall. Also wenn man halt Bjarne Mädel im Tatortreiniger lustig findet, dann findet man den auch in einem anderen Film lustig.
Ja.
Aber wenn er dann mal das Genre komplett wechselt, dann muss man dann sich wahrscheinlich auch tatsächlich ja, so ein bisschen lösen von dem Bild, was man eigentlich von ihm hat.
Ja.
Und bei so einem Hollywood-Schauspieler, der halt mal hier, mal da mitspielt, erkennt man vielleicht viel leichter, so wie variabel der halt wirklich ist.
Ja. Aber insofern ist ja auch das Thema Serien ganz interessant für Schauspieler, ne? Weil das auch nochmal eine
Ja.
komplett andere Chose ist als im Film.
Ja, mittlerweile werden ja auch tatsächlich viele durch Serien bekannt und wechseln dann erst zum Film. Also das gibt es ja jetzt heutzutage auch mehr, als es früher der Fall war. Früher war das ja, glaube ich, viel stärker so voneinander getrennt.
Ja, also. Ich sehe, es gibt sehr, sehr viel Nachholbedarf für mich. Ich weiß nicht, ob auch für dich.
Ja, für mich auch. Ja, das ist halt auch immer das, wo ich mir so denke, ich habe zwar viel von den Klassikern oder so diesen Hollywood-Filmen nicht gesehen, dafür haben aber halt viele Leute das alles nicht gesehen, was ich gesehen
Das
habe.
stimmt. Also, wir hatten jetzt erstaunlich wenig.
Ja, also ich habe da schon oft auch Filme Leuten empfohlen, die dann auch sagen, das hätte ich mir nie angeguckt, so, ne? Aber es ist halt mal einfach was ganz anderes, so ein skandinavischer Film oder ein französischer Film oder wie auch immer.
Das nehme ich mir mit. Und auch da arbeite ich auch immer noch dran, die ganz, ganz alten Filme zu schauen. So Gregory Peck, Audrey Hepburn. Aber ich
Ja.
finde, dafür ist dann immer die Winterzeit gut. Jetzt wahrscheinlich auch die Pandemie, weil da hat man ja nichts anderes zu tun. Da sollte man sich ruhig mal vor den Fernseher setzen oder vor den Laptop und sich die ganzen Klassiker auch mal anschauen.
Ja, darüber kann man natürlich auch noch mal irgendwie besser entfliehen, so der Realität, gerade wenn man einfach was aus einer ganz anderen Zeit guckt.
Du sagst es.
Ja, ich glaube, wir hätten eigentlich wahrscheinlich noch eine ganze Menge Themen, die
Oh
man in
ja.
Filme und Serien anschneiden kann. Aber das Ganze soll ja auch nicht ausarten. Wir können ja immer noch mal eine zweite Folge zu dem Thema machen.
Unbedingt. Die Filmliste ist irgendwie lang. Die mit Empfehlungen, die man so aussprechen könnte. Aber man kann ja auch nicht alles runterrattern. Es ist halt,
Ja.
es ist eine schwierige Geschichte.
Richtig. Also es fällt einem dann ja auch nicht immer noch was ein und es kommt ja auch immer was Neues noch dazu, ne? Weil man dann ja immer noch was gesehen hat, was man vor einer Woche noch nicht gesehen hatte und das war aber auch toll und ja. Also wenn du Lust hast, können wir das gerne einfach irgendwann nochmal fortsetzen.
Unbedingt, das fände ich gut. Ich wollte nur einen letzten Tipp geben für alle, die sagen, deutscher Film kann nichts. Und das wäre Finsterworld. Ist auch abgedreht irgendwie, aber
Ja.
fand ich, war eine verdammt gute Produktion.
Okay, dann nenne ich jetzt vielleicht auch noch einen deutschen Film, der tatsächlich auch einer der Filme ist, die ich, glaube ich, am häufigsten gesehen habe. Hatte ich mir eigentlich notiert im Zusammenhang mit dem großen Thema Buchverfilmungen. Aber es ist tatsächlich Herr Lehmann.
Ja.
Das Buch kann ich sehr empfehlen, aber auch den Film. Ich habe den vor allem mit meiner Schwester zusammen schon sehr, sehr häufig gesehen und wir haben ganz viel so Zitate aus dem Film, über die wir kommunizieren, die auch in meiner ganzen Familie mittlerweile so Running Gags sind. Und ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Romanverfilmung und aber auch als unabhängiges Werk, wenn man jetzt nur den Film sehen will, auch total empfehlenswert, sehr, sehr lustig und auf jeden Fall ein gutes Beispiel für deutsche Filme.
Ich stimme dem zu. Jetzt haben wir ein tolles Plädoyer für den deutschen Film auch noch geliefert. Ist doch super.
Genau, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank dir.
Ich danke dir, Eva.
Und ja, ich hoffe, du kommst dank Serien und Filmen weiterhin gut durch die Pandemiezeit.
Auf jeden Fall. Es gibt genug zu sehen.
Genau, und wir machen das einfach vielleicht irgendwann nochmal.
Ja, das ist auch das Tolle, dass man immer wieder anknüpfen kann. immer wieder neue Filme kommen und Gesprächsstoff liefern. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, ich mich auch. Dann vielen Dank.
Viele Grüße nach Dortmund.
Ja, liebe Grüße zu dir. Du bist aber jetzt gerade auch in Frankenthal, war's?
Genau, in der Pfalz.
In der Pfalz, genau. Dann liebe Grüße dahin und bis bald.
Bis bald, Eva.
Tschüss.
Tschüss.